Herrn Jesus Christus. Besonders für deine große Barmherzigkeit für uns alle. Dass nach dieser langen Zeit sind wir immer noch gemeinsam vor deine Anwesenheit diesen Weg zu gehen. Wir beten, ja, vermehre noch mehr Gnade und Friede unter uns. Wir haben solch ein Verlangen, dass wir alle gemeinsam zum Ziel gelangen, völlig gerettet werden in unserer Seele. Ja, dass am Ende dieses Zeitalters werden wir alle mitgezählt werden zu dem Erstlinge. Dass keine von uns dieses Ziel verfehlen. Ja, wir vertrauen dir, auch in dieser Konferenz, in dieser Versammlung, durch das Wort von Petrus, dass du in uns allen wirkst. Ja, wir glauben dir. Wir setzen unsere Hoffnung ganz auf dich.
Amen.
Amen. Wir geben dir die Versammlung und die Gemeinschaft. Segne uns alle.
Amen.
Amen. Amen. Ja, lobe den Herrn. Sollen wir anfangen, ja?
Ja.
Ach, ja, ich schätze die Mitteilungen heute, heute Morgen bei den Brüdern. Von der Erwählung sicherlich. Die Tatsache, dass Gottes Erwählung unwiderruflich ist, zeigt, dass wir unsere Errettung nie und nicht verlieren werden. Das ist so klar. Dieses Wort allein in Römerbrief zeigt, dass die Errettung fest ist. Nicht aus Werke, es ist eine Gabe Gottes durch den Glauben, auf das niemand sich rühmt. Niemand kann sich rühmen, ja, Gott hat mich erwählt, weil ich so gut bin. Nein, sicherlich niemand wagte das zu sagen. Wer von uns ist gut? Wer ist gerecht? Wer ist verständigt? Wie auch mitgeteilt wurde, diese Erwählung ist nach der Vorkenntnis Gottes. Gott allein kann diese Entscheidung machen. Nicht durch Werke, nicht weil wir es verdient haben. In keinerlei Weise können wir sagen, dass Gott uns erwählt hat, weil wir irgendwie besser sind als die anderen. Nein, auf gar keinen Fall. Selbst heute, nachdem wir gerettet sind, unser Fleisch ist genauso schlimm. Ja, deshalb dürfen wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Aber nach der Erwählung, wie auch viele Mitteilungen heute Morgen, sehen wir, dann muss Gott an uns viel arbeiten. Aber nicht nur so, gell? Sondern Gott kann nicht alles tun für uns. Guck mal, der Herr ist für alle Menschen gestorben. Aber sind nicht alle Menschen gerettet? Warum nicht? Weil sie nicht wollen. Der Herr ist nicht nur für uns gestorben am Kreuz. 1. Johannes 2 sagte, er ist die Sühnung nicht nur für unsere Sünde, sondern für die ganze Welt. Aber wieso? Nur wir sind gerettet, weil wir gehorsam sind. Zu glauben bedeutet, dass wir gehorsam sind. Eigentlich das Wort Glauben in Hebräerbrief gleich Gehorsam gesetzt. Weil wir gehorsam sind, wir nehmen das Wort Gottes. Es wurde gepredigt und wir haben angenommen, aber die anderen wollen nicht annehmen. Und so, wir sehen, und das ist der Punkt heute Morgen, was auch sehr wichtig ist. Es gibt immer zwei Seiten der Wahrheit. Gott hat uns nicht als Roboter geschaffen. Nein, er hat uns wunderbar geschaffen. Mit einem freien Willen. Mit einem Gefühl, dass wir ihn lieben sollen. Aber Liebe kann man nicht zwingen. Ja. Und dann hat uns einen Verstand gegeben. Ja. Einen Willen. Du musst entscheiden. Auch Adam und Eva muss schon am Anfang entscheiden. Gott hat ihnen das Wort gesagt. Und das sind zwei Bäume. Die Wahrheit wurde gesprochen zu ihnen. Aber Adam und Eva, sie müssen wählen. Du hast eine Wahl. Ja, wir haben alle eine Wahl. Ja. Es ist schon wichtig, die richtige Wahl zu wählen. Täglich müssen wir wählen. Das heißt, wir Menschen haben auch Verantwortung unsererseits. Wir wollen immer sagen, ah ja, Gott muss es für mich tun. Jein. Einerseits ja. Aber er hat schon das, was er tun sollte, hat er alles getan und perfekt. Aber auf deiner Seite jetzt liegt es an. Ja, der Herr wird mich schon bewahren. Ja, aber wenn du unvernünftig lebst, da kann man nicht dich bewahren. Gott wird schon uns bewahren. Aber es kommt darauf an, ob du willst oder nicht. Paulus sagte in Epheser 2, nicht aus Werke. Und das ist nur die eine Seite. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Ja, dann brauchen wir auch Werke. Es gibt zwei Seiten. So, wer hat Recht? Beide haben Recht. Beide haben Recht. Wir sind gerettet, nicht durch Werke, sondern durch den Glauben. Ja, das ist die Erwählung Gottes. Aber nach dem Glauben, dann sagte Jakobus, zeige mir dein Glauben ohne Werke. Ich zeige dir meinen Glauben durch meine Werke. Abraham hat nicht nur geglaubt und gewählt und dann plötzlich hat Gott ihm dann gleichgesetzt ins Kanaan. Nein. Gott hat ihn geprüft. Er hat eine Reise gemacht. Der Glaube ist wie eine Reise. Er hat Prüfungen durchgemacht. Er hat auch versagt. Er hat Fehler gemacht. Er hat gelogen. Ich denke nicht, dass Abraham perfekt war. Aus Ur von Chaldea kommt kein perfekter Mensch. Da ist niemand perfekt. Sind alle gefallen. Wir brauchen nicht nur an Abraham zu schauen. Wir brauchen nur an uns selbst zu schauen. Dann verstehst du. Es gibt immer zwei Seiten. Aber selbst Paulus, er sagte in Epheser 2 natürlich nicht aus Werke, aber dann sagte er in Philipper 2, bewirke eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern. Was? Paulus, widersprichst du dich selbst? Hat Paulus recht? Oder hat er sich geirrt in Epheser Brief? Jetzt muss er sich andersrum sagen und sich korrigieren. Wenn wir nicht diese Tatsache sehen, dann denken wir oft, oh, Paulus hat sich geirrt. Oder früher, was ihr gesagt habt, habt ihr geirrt und jetzt? Nein. Die Wahrheit geht immer voran. Auch in dieser Welt sehen wir, alles geht voran. Es muss vorangehen. Es muss Fortschritte geben. Auch unser menschliches Leben muss wachsen. Es gibt viele Änderungen. Es ist notwendig. Und doch, in Philipper 2 sagte Paulus, bewirke eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Und so, wer wirkt, dann sagt mir, Martin, wer wirkt?
Nur Gott? Wir wirken beide. Wir müssen Gnade um Gnade nehmen. Also er schenkt die Gnade, aber wir müssen sie nehmen.
Richtig. Genau. Genau. Wenn wir nicht mitwirken, Gott kann gar nichts machen. Wir haben Verantwortung. Ja, wie im Galaterbrief zur Freiheit hat Christus uns befreit und berufen. Freigemacht, aber benütze diese Freiheit nicht als ein Anlass für das Fleisch. Und wie oft benutzen wir diese Freiheit als ein Anlass für das Fleisch? Wir wollen nicht mitwirken. Auch im Hebräerbrief sagte der Schreiber, heute, wenn ihr seine Stimme hört, was sagte er? Gott wird schon das tun. Was sagt der Hebräerbrief, Kapitel 3 und 4, mehrmals?
Verhärtet
eure Herzen nicht. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Es ist nicht, dass wir seine Stimme nicht gehört haben oder nicht verstanden haben, aber unser Herz ist verhärtet. Ungehorsam. Deshalb sagt Hebräer 4, sei nicht ungehorsam gleich solche damals bei dem Volk Israel in der Wüste. Sie sind nicht hineingegangen, nicht weil Gott nicht will, Gott wollte ja. Und warum sind sie nicht hineingegangen in die Ruhe, in das gute Land? War das nicht der Wille Gottes? Nicht die Verheißung Gottes? Ja, aber sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Herausgerettet aus Ägypten sind sie alle. Aber hinein in das gute Land gegangen sind nur zwei. Aus allem, die heraus aus Ägypten gekommen sind, aus der ersten Generation da, sind nur zwei hineingegangen. Gleich wie die Arche. Nur 8 Seelen sind gerettet. Meinst du, sind nur 8 Gläubige damals zur Zeit Noah? Sicherlich nicht. Ja, dieses Bild müssen wir klar sehen. Deshalb ist dieses Wort heute sehr wichtig, unsere Mitarbeit. Gott zwingt dich nicht. Gott muss nicht immer wiederholen bei dir. Gott braucht nur einmal zu Adam und Eva zu sagen, das sollst du nicht essen und das musst du essen. Ja. Und wenn du diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen isst, musst du unbedingt des Todes sterben. Aber hier steht der Baum des Lebens, so klar ist es. Einmal nur reicht. Gott muss nicht wiederholen. Ist das Wort des Herrn so klar? Ja. Aber Eva war alleine dort. Was meinst du, warum Eva dort alleine war? Er war neugierig. Sie war neugierig. Was ist denn dieser andere Baum? Vielleicht hat sie gedacht, warum darf ich das essen? Nicht essen. Und dann kam die Schlange. Hat Gott wirklich gesagt? Und dann ist Eva verwirrt. Aber meinst du, es ist die Schuld alleine von der Schlange? Die Versuchungen kommen nicht von Gott. So ist Gott nicht, wie sagt man auf Deutsch, blamieren? Kann man das sagen? To blame?
Beschuldigen.
Oh, es ist Gottes Schuld. Seine Anweisung war nicht klar genug. Sollte Gott auch erscheinen? Nein, Gott ist schon zuerst erschienen bei Adam und Eva. Er hat sie sogar geschaffen. Gleich wie Bileam und Balak. Balak hat Bileam bestochen, sagt man auf Deutsch, ja? Eine Bestechung gemacht mit Geld und Reichtum. Er soll weissagen gegen das Volk Israel. Und Bileam ist zu Gott gegangen und hat gesagt, soll ich gehen? Und Gott sagt, nein. Und so, er sagt zu Balak, nein, also Gott sagt nein. Aber Balak hat noch mehr Geld ihm gegeben, noch mehr Reichtum. Dann ging er zum zweiten Mal zu Gott. Was sagt denn Gott zum zweiten Mal? Geh. Meinst du, das war der Wille Gottes? Nein, Gott meinte nicht, er soll gehen. Gott meinte, du wolltest ja gehen, dann gehst du. Gott braucht nicht zweimal dir zu sagen. Einmal reicht. Bei dem zweiten Mal zeigt schon, dass in deinem Herzen bist du nicht bereit zu gehorchen, da muss man das zweite Mal Nein sagen. Wie viel und wie oft müssen die Eltern 10-mal Nein sagen und tut das Kind immer noch das, was er will. Aber Gott will nicht 10-mal zu dir sagen, nein, 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 nein. Es nützt nicht. Wenn unser Gott zu uns das erste Mal sagt, nein, dann ist es endgültig. Wenn du aber zum zweiten Mal hingehst und noch fragst, dann ist es dein Problem. Und dann am Ende wirst du sagen, ja, Gott hat doch erlaubt. Lerne das. Das Gehorsam. Wir gehen zur Gliederung hier kurz mal. Gell? Unsere Mitarbeit. Ja. Ach, Herr Jesus, was soll ich sagen? Das ist meine Erfahrung. Wenn Gott sagt Nein, dann braucht er nur einmal zu sagen. Du änderst deine Meinung, aber Gott nicht. Warum? Weil wir, wie Jakobus sagte, doppelte Seele haben. Wie sagt man? Zweimütig oder doppelmütig? Wie sagt man auf Deutsch? Zwangmütig. Hin und her und hin und her, am Ende bist du ganz verwirrt. Warum? Weil du ungehorsam bist. Einmal weißt du, was Gott will. Und dann denkst du, dann, aber ich möchte das. Dann denkst du, ja, vielleicht geht es, vielleicht soll ich das doch machen. Ja, und dann denkst du wieder, aber Gott sagt das, aber ich will das. Ja, dann bist du zweiselig. So am Ende weißt du nicht mehr, was du entscheiden sollst. Und wenn du in solchem Zustand bist, dann entscheidest du immer falsch. Und dann denkst du, ich habe doch Frieden. Aber dieser Friede ist nicht von Gott. Deshalb heißt es hier, die Lenden unseres Denksinnes umgürten. Dein Denksinn, hier, die Gesinnung, nicht doppelmütig, nicht zweimütig, sondern einmütig, eine Gesinnung. Auf welcher Seite steht deine Gesinnung? Besonnen müssen wir sein, nüchtern, besonnen. Auch der Herr sagt in Lukas 12, begürtet eures Denksinnes. Was heißt, die Lenden umgürten? Das heißt, alle Zeit bereit. Ja, du brauchst ja keinen Gurt, wenn du in deinem Pyjamas, in deinem Schlafanzug bist, oder? Hast du einen Ledergürtel für deinen Schlafanzug, wenn du ins Bett gehst? Du fühlst dich ganz komfortabel, du arbeitest ja gar nicht, gell? Alles ist locker. Unser Denksinn muss stets wachsam sein und nicht schlafen. Wachsam. Der Herr sagt, wachet und betet. Der Feind schläft nicht, aber wir schlafen. Wir sind nicht vorbereitet. Wir sind nicht jederzeit da aktiv in unserem Denken. Auf der Seite des Herrn, meinst du, im Kampf darfst du nicht schlafen. Sondern wir müssen immer besonnen sein, nüchtern. Nicht betrunken sein, sondern alle Zeit gefüllt mit dem Geist und nicht betrunken sein, wie Paulus gesagt hat. Nicht trunken mit Wein, sondern werdet voll des Geistes. Kaufe die Zeit aus. Jede Gelegenheit. Wachsam. Wächter. Wir sind Wächter. Nüchtern. Oft sind wir nicht nüchtern. Deshalb sehen wir auch zur Zeit Jesu in einem Garten. Der Herr sagt, betet. Sie können nicht mal eine Stunde lang beten, ohne einzuschlafen. Als der Herr zurückkam, sie sind alle eingeschlafen. Wenn wir aber andere Sachen tun, sind wir alle wach, so besonnen, so nüchtern. Ja? Aber in der Sache des Herrn, im Gemeindeleben, sind wir alle so locker. Ist alles erlaubt, das mag nicht, das ist okay, das ist fein. Mach nichts, spielt keine Rolle. Wer sagt, spielt keine Rolle? Dann benutzt du deine eigene Klugheit, um Probleme zu lösen in der Gemeinde. Ist das der Weg des Herrn? Kein Wunder. Es ist am Ende Tohu Wabohu. Nein, Es ist die Gemeinde des Herrn. Sei nüchtern. Zion, wir haben einen König in Zion. Du tust, was der König sagt. Du bist nicht der König. Ich bin nicht der König. Die Ältesten sind nur Dienerin. Du bist nicht die Entscheidende, sondern der Herr. Er ist Haupt über alles. Von Gott eingesetzt, der Gemeinde gegeben. Haupt über nicht nur ein paar Dinge, sondern Haupt über alles. Das heißt, in allen Dingen müssen wir, besonders die Leitenden, zum Herrn gehen und fragen, Herr, wie ist es, dein Weg? Da müssen wir anhand des Wortes auch prüfen. Denn wenn wir nicht das geschriebene Wort nehmen und glauben, wie können wir seine Stimme noch hören, wenn wir schon das, was geschrieben steht, nicht beachten wollen? Dann sagen wir, das mach nicht. Was heißt mach nicht? Wer hat recht, das Wort Gottes oder deine Entscheidung? Wir sind nicht nüchtern. Das ist unsere Verantwortung. Am Ende, wenn es Probleme dann und Schwierigkeiten, dann wer trägt dann die Verantwortung? Wer ist denn schuld? Gott? Wir müssen unseren Gott Ehrfurcht schenken. Wir müssen ihm ehren. Im Maleachi hat Gott gesagt, wenn ich der Vater bin, wo ist denn meine Ehre? Wo ist denn meine Hochachtung? Warum tut ihr, was ihr wollt? Und dann betet zu dem Vater und sagt, Vater unser, aber dann geben wir ihm nicht die Ehre. Was für einen Vater haben wir? Oder was für Söhne sind wir? Wir haben keine Ehrfurcht. Wir sind nicht nüchtern. Wir sind nicht mehr Kinder, hoffentlich nicht. Wenn wir Kinder sind, dann natürlich müssen die Eltern, die Babys dann die Windeln machen. Aber Roland, muss man noch an Windeln machen bei dir oder nicht?
Ich glaube nicht.
Du glaubst nur?
Ich weiß nicht. Eigentlich.
Du sollst nicht sagen, ich glaube nicht, als ob du nicht sicher bist.
Ich bin sicher.
Du musst schon die Verantwortung tragen und richtig Verantwortung.
Amen.
Das zeigt wir, die Gläubigen, die Christen, selbst wir in der Gemeinde heute, in Zion heute. Wir sind so locker, wir sind nicht nüchtern. Wir sind nicht umgewandelt, wir haben nicht die Gesinnung Christi, obwohl wir so oft Philipper 2 benutzt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus ist. Und dann setzen wir unsere Gesinnung nicht nach Dingen von oben, sondern nach unserer eigenen Klugheit, unsere eigene Weisheit von unten. Am Ende wird die Dämonen unsere Klugheit ausnutzen für seinen Zweck. Wie Petrus. Satan hat es verstanden, den Verstand, den gefallenen Verstand und eigene Klugheit von Petrus zu benutzen, um Christus damals da zu verhindern, nach Jerusalem zu gehen. Deshalb Oft sind wir das Problem der Gemeinde. Ich habe noch nicht in den letzten 60 Jahren gesehen, dass Menschen von draußen die Gemeinde zerstören, sondern immer wir selber haben wir die Gemeinde zerstört. Hat nicht Paulus gesagt zu den Ältesten in Ephesus, als er nach Jerusalem unterwegs bei ihnen Aufenthalt gemacht, und haben die Ältesten angerufen, berufen. Und hat ihnen gewarnt, hat sie gewarnt. Nach meinem Abschied werden unter euch Ältesten, unter euch reißende Wölfe entstehen, die die Herde nicht schonen, sondern an die Geschwister zu sich selbst ziehen. Meinst du, Probleme kommen von den neuen Geschwistern in der Gemeinde, von den jungen Geschwistern in der Gemeinde? Sondern von den sogenannten Qualifizierten. Ich bin für die Gemeinde verantwortlich. Ja? Meine Güte, wo dann bleibt der Herr? Wer ist denn verantwortlich für die Gemeinde? Wo ist das Haupt über alles? Du? Wo entscheidet? Ja, bitte sollt ihr nicht böse sein mit mir, gell? Weil manchmal bin ich ein bisschen, wie sagt man, mit Emotionen mit euch reden, gell? Weil die 60 Jahre Erfahrung hinter mir habe ich zu viel gesehen. Ich habe kein Vertrauen auf mir selbst. Auf meinem Fleisch habe ich kein Vertrauen. Auf meine eigene Weisheit und Beurteilung habe ich kein Vertrauen. Haben wir nicht alle genug Fehler gemacht? Und denkt ihr, ihr seid so fähig, die Gemeinde voranzubringen? Schau mal den Zustand. Seid ihr zufrieden? Ja. Deshalb kann ich nicht nur Lehre mitteilen für euch. Es nützt nicht. Vielleicht sogar kennt ihr die Bibel besser als ich, okay? Durchaus möglich. Aber was nützt das? Was nützt das? Eine schöne Botschaft zu geben? Hilft das? Vielleicht zu einem ein bisschen, ja? Aber das ändern die Menschen nicht. Das macht niemanden lebendig, zu einem lebendigen Stein, oder? Nein, nicht. Du verstehst alles. Du möchtest nur verstehen, aber du möchtest nicht gehorchen. Du möchtest den Heiligen Geist haben für dich selbst, aber du möchtest nicht gehorsam. Ja, es steht geschrieben, zum Gehorsam. Ja, die Botschaft heute Morgen haben wir gehört. Es ist zum Gehorsam, Gehorsam. Wir wollen hören, aber nicht gehorchen. Zu hören ist einfach. Zu verstehen ist auch nicht schwer, aber zu gehorchen, zu tun, was wir hören, wie Jakobus gesagt hat, nicht nur Hörer, nicht nur verstehen. Was nützt es, wenn ich nur höre und verstehe, aber ich bin kein Täter des Wortes, ich gehorche nicht. Und am Ende bin ich ein Betrüger für mich selbst zuerst mal. Dann denke ich, ich weiß schon, ja. So, dann ist das ist dann ein Selbstbetrug. Dann möchte ich die anderen beibringen, es zu tun. Dann bin ich ein Heuchler wie ein Pharisäer. Nüchtern zu sein. Aufpassen. Alle Zeit bei dem Herrn zu bleiben. Wachet und betet, sagt der Herr. Und Petrus sagt auch, wachet, sei nüchtern, denn der Teufel liegt herum und läuft immer noch herum wie ein Löwe und möchte dich verschlingen. Du denkst, du bist klüger als der Löwe, als diese brüllende Löwe, als die Schlange. Nein, wir sind nicht klüger. Denke nicht, du bist so klug. Nein, wir brauchen die Weisheit von oben, sagte Jakobus. Und deshalb, du kannst beten und beten, aber wenn du wankelmütig bist, mal so, heute glaubst du, morgen zweifelst du, dann, vielleicht muss ich das noch tun, dann heute nicht sicher, morgen sicher, und dann am Ende bist du ganz unsicher. Dann bist du hin und her getrieben von Wellen, sogar von deinem eigenen Gedanken hin und her. Ja. So, unser Denksinn ist wichtig, um mit dem Herrn zusammen zu arbeiten. Ich bete jeden Tag, Herr, erneuere meinen Denksinn. Wie kann ich dann dich und dein Wort und das Sprechen des Geistes begreifen, damit ich den Willen des Herrn erkenne, perfekte, vollkommene Wille Gottes erkennen, damit ich es tue. Nicht damit ich es erkenne und den anderen erzähle und wozu erzählen, wenn ich selber es nicht getan habe. Hat nicht Römerbrief gesagt, ja, wir sollen dieser Welt nicht gleichförmig werden, sondern werdet erneuert, werdet umgewandelt durch die Erneuerung unseres Denksinnes, damit wir diese gute, vollkommene, perfekte Wille des Vaters erkennen. Und wozu den Willen zu erkennen? Damit wir es ausführen. Gehorchen, damit wir es danach tun. Ich habe oft dem Vater gesagt, wie kann ich deinen Willen tun, wenn ich es nicht weiß? Und woher soll ich wissen, wenn du mir es nicht zeigst? Und dann wird der Vater zu mir sagen, wenn ich dir zeige, tust du es auch. Oder bist du nun neugierig? Am Ende weißt du alles und du bist so stolz und denkst du, du bist jetzt qualifiziert, Lehrer zu sein für die anderen. Ne? Du kannst alle Probleme jetzt lösen in der Gemeinde. Ha? Nein, es dient für die Umwandlung, für die Errettung der Seele. Was die Brüder heute Morgen gesagt hat, das ist richtig. Die Errettung der Seele ist so eine schwere Arbeit. Ja, wirklich wahr. Geburt frage mal die Frau. 9 Monate schwere Geburt tragen, gell? Aber das ist erst der Anfang, das ist nur 9 Monate. Aber die Schwierigkeit und die alle schwere Werke und passieren nachdem das Kind geboren ist. Na, ist Vince da? Ich werde mal Vince fragen. Hat gerade ein Kind bekommen. Gell? Da kannst du nicht mehr schlafen. Da musst du so viele Vorbereitungen machen. So viel Sorge, füttern und so weiter. Viel Arbeit. Meinst du, der Herr hat nicht viel Arbeit für dich? Und dann, je mehr das Kind wächst, dann hast du ein Problem, weil das Kind dann eigene Meinung jetzt hast. Es ist noch gut, wenn sie Baby sind. Aber wenn sie 2 Jahre alt sind, dann laufen sie überall hin, wo du nicht willst, dass sie hingehen. Dann öffnen sie jede Schublade. Und dann, wenn sie 5 Jahre alt sind, dann gibt es noch mehr Probleme. Wenn sie dann 12 Jahre alt sind, ist das Problem noch größer. Und dann hast du als Eltern Kopfschmerzen. Und dann denken sie, denkst du nicht, wenn sie in der Universität sind, dann bist du jetzt frei. Nein, dann ist es wirklich viele, noch schwierige Dinge kommen dann hinein. Ne? Deshalb möchte ich allen Eltern sagen, verwöhne nicht eure Kinder. Wenn sie, also jung sind, nicht trainiert sind, dann hast du, wenn sie groß sind, Probleme habt ihr. Und meinst du geistliche Kinder nicht so? Nicht die jüngeren Geschwister, die in die Gemeinde gekommen sind, geben große Probleme. In 2010 habe ich eine Konferenz in Bangkok gehalten. Und das Thema heißt, das Geheimnis der 7 Sterne im Buch der Offenbarung. Und wer sind die Sterne, Roland? Die sind Engel vom Himmel?
Nein, die Ältesten.
Was sind die?
Die leitenden Brüder.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Die sind oft ein Geheimnis, gell?
Ja.
Alle großen Probleme kommen von den Leitenden.
Super klar.
Ja. So, wirst du gerne eine leitende Bruder sein? Lieber dich selbst als einen Dienender, als einen Sklave. Selbst das Wort Leitende macht dich schon zu einem Hurer. Am Ende ist deine Nase so hoch, kannst du nicht mehr riechen, weil es zu hoch ist. Du möchtest Autorität haben. Du möchtest alles entscheiden. Die Heiligen müssen alle zu dir kommen zu fragen. Das bedeutet nicht, wir brauchen keine Gemeinschaft zu haben. Nein. Wir brauchen Gemeinschaft. Sogar eigentlich diese dienenden Brüder sind wichtig in der Gemeinde. Aber wenn sie krumm geworden sind, dann ist es ein großes Problem. Dann sind sie nicht mehr Älteste, sondern reißende Wölfe. Jahrelang in Europa habe ich zu den Brüdern gesagt, Ältesten sein ist keine Position. Hast du das, Roland, nicht so oft gehört?
Sehr oft. Aber es ist scheinbar nicht reingegangen überall.
Weil wir eine Krankheit haben.
Ja, wir sind in Gefahr.
Eine Krankheit haben wir alle. Zur Zeit von Paulus war auch genauso. Wir sollen nicht so sein. Deshalb ist unsere Mitarbeit sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Die Gesinnung Jesu, nicht stolz zu werden. Gell? Der Herr hat sich erniedrigt, zu einem Sklaven gemacht, obwohl er Gott war und ist. Kannst du dir das nicht vorstellen? Und wir, die wir nicht sind, wir wollen Leiter sein. Wir sind verkehrt. Unsere Gesinnung ist verkehrt. Deshalb betont auch der Petrus, erniedrige euch vor dem Herrn. Demütige euch vor dem Herrn. Wer vor dem Herrn nicht demütig ist, der darf nicht und er kann nicht von dem Herrn etwas empfangen. Wer zweimütig ist, zwei Seelen hat, mal so, Jakobus sagt, er denkt nicht, dass er etwas von Gott empfängt. Weißt du, meinst du, Gott möchte uns nicht alles geben, was wir brauchen? Ja, aber wenn du zwankelmütig bist, dann nicht. Ja, so zu gehorchen ist eine Übung. Liebe Brüder, ja, als gehorsame Kinder, Kinder des Gehorsams, Vers 14, als Kinder des Gehorsams, wenn Gott unser Vater ist, dann wir als Kinder müssen gehorsame Kinder werden. Aber ich möchte den Kindern sagen, wenn alle Söhne und Töchter und Kinder in der Familie, wenn ihr nicht gelernt habt, eure Eltern zu gehorchen, ich glaube nicht, dass ihr Gott gehorchen könnt. Wie Johannes gesagt hat, wenn du den Bruder, den du siehst, nicht liebst, wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst? So, wenn du deine Eltern zu Hause nicht gehorchen, sondern immer zanken und streiten und sagst, nein, ich kann selber entscheiden. Ich weiß, was ich tue. Ihr braucht mir nicht zu sagen, was ich machen soll. Also, wenn ihr solche Haltung habt, ich bin sicher, eure Haltung mit dem himmlischen Vater wird genauso sein. Unser Vater im Himmel. Wenn der Vater, der euch beruft, heilig ist, wir sollen auch heilig sein in allem unserem Wandeln, gleich wie der Vater. Ja, als gehorsame Kinder. Aber niemand kann zwingen. Besonders wenn die Kinder schon groß geworden ist. Rollo, kannst du noch deine Kinder zwingen?
Nicht mehr.
Wirklich?
Ja, wirklich. Es ist vorbei.
Ich bin schon Großvater. Ich kann nicht einmal meine Enkelkinder zwingen. Und meinst du, der Urgroßvater kann das?
Ja.
Und meinst du, der himmlische Vater kann uns zwingen? Deshalb brauchen wir, wenn der Vater uns liebt und wir gehorsame Kinder sind, dann lobt den Herrn für die Züchtigung des Vaters.
Amen.
Ich brauche noch Züchtigung heute, oder brauchst du nicht?
Ja.
Amen. Von meinem Vater, von meinem himmlischen Vater. Ja. So diese ist diese Mitarbeit. Gott möchte es machen. Aber besonders in unserem Alter, Roland, was soll Gott noch machen? Zwingen? Wenn du nicht willst, okay, dann wird der Vater sagen, du hast die Freiheit, tue, was du willst.
Ja.
Wie zurück zum Garten Eden hat Gott nicht dort eingeschaltet und gesagt, hör, stopp, Eva, stopp. Das tut Gott nicht.
Ja.
Auch heute in deinem Leben nicht. Stopp, tue das nicht. Aber du sagst, mein Fleisch möchte aber gerne. Nein, Gott ist nicht solch ein Vater. Du kannst es nicht mehr etwas machen. Aber weißt du, wenn der Herr zurückkommt, gibt es ein Gericht.
Ja.
Die Züchtigung heute ist zum Leben. Aber die Züchtigung, das Gericht später, ist schwer. Es ist ohne Gnade und Barmherzigkeit mehr. Es ist wie durch Feuer hindurch. Gott will mit uns allem schaffen, okay? Sicherlich. Er wird nicht sagen, Roland, du bist ungehorsam, du hast deine Errettung verloren. Ich schmeiße dich jetzt weg. Du bist nicht mehr gerettet. Du bist nicht mehr mein Sohn, okay?
Ich würde ihn so
schlecht ist, sinnvoll oder böse ist, oder gut ist, ist immer noch der Sohn.
Amen.
Aber der Herr hat einen Weg. Deshalb gibt es eine Belohnung für die, die jetzt gehorsam sind. Aber es gibt auch einen anderen Weg, damit auch die, die ungehorsam sind, später, aber wie durch Feuer hindurch, sie müssen durch eine Art von Gericht hindurchgehen. Eine schwere Züchtigung ohne Gnade, ohne Barmherzigkeit, sondern durch Gerechtigkeit, damit wir alle zum Ziel kommen. Aber dieses Ziel, wohin du gehst, wird dann erst nach dem 1000 Jahren Reich kommst du zum Ziel. Und deshalb ist der zweite Punkt unserer Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, heute. Was ist denn deine Hoffnung in deinem täglichen Leben? Eine gute Arbeit, gut zu verdienen, schön zu leben, alles zu haben, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, ohne Leiden, na, das wäre schön, gell? Ohne Pandemik, nix. alles glatt und schön und wunderbar, dann so, du surfst in das Himmelreich hinein. Ja? Ich wünsche, das wäre so einfach. Aber nein. Der einzige Weg, wie auch schon mitgeteilt wurde, ist durch viele Prüfungen. Durch viele Prüfungen. Ja, aber du musst immer, wenn du nüchtern bist, deine Hoffnung bedeutet dein Ziel, heute schon auf die Gnade setzen. Die Gnade ist gegeben für dich heute, nicht damit du ein gutes Leben führen kannst, sondern dich zu trainieren. Wie Titus Kapitel 2 sagte, nicht diese Welt zu lieben, nicht dein Fleisch nachzulaufen nach dem Fleisch. Wir müssen unseren Brennpunkt sehen. Focus, be focused, wie sagt man auf Deutsch? Wir müssen... Martin, hilf mir.
Auch wir müssen unseren Fokus darauf setzen.
Fokus, auch auf Deutsch, genauso das Wort. Fokus. Wir müssen unseren Fokus darauf immer vor Augen haben. Sonst bist du abgelenkt. Wenn du abgelenkt bist und du hast nicht mehr den Fokus vor den Augen, dann landest du irgendwo. Du bist völlig abgelenkt von der Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hoffart des Lebens. Du möchtest etwas haben, etwas anderes möchtest du nachlaufen. Du möchtest dein Verlangen befriedigen. Du bist nicht bereit, dein Selbst zu lassen. Es gibt so viele Ablenkungen heute. Deshalb müssen wir unsere Hoffnung ganz, wenn du nicht ganz einen Fokus haben, wie Auto fahren musst du, besonders am Abend, dann musst du 7 Augen haben, okay? Deine 2 Augen mit 2 Leuchter und dann 2 andere Leuchten noch, die kleinere Leuchte, hintere Leuchte, musst du alle Augen haben, wenn du im Auto fahren am Abend. Sonst passiert was. Heute leben wir jetzt in der Mitternacht, kurz vor Mitternacht. Es ist finster in dieser Welt. Was ist dein Fokus? Was willst du erreichen? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, und was ist diese Herrlichkeit?
Der Abglanz des Vaters, so zu sein, wie der Vater ist.
Richtig, ja. Möchtest du nicht Erstlinge sein?
Amen.
Möchtest du nicht geistlich reich werden? Aber dann musst du bereit sein, dass der Vater seinen Namen und der Herr seinen neuen Namen. Neue, der Herr hat immer neue Namen. Wie viele Namen hat der Herr? Der Herr sagte, ich werde meinen neuen Namen schreiben auf eurem Stirn. Neuen Namen, Herr? Ich dachte, du heißt Jesus. Ich kenne doch dich als der Messias. Jesus Christus, das ist dein Name. Ha? Kennst du nicht den Namen Jesu? Martin? Wie heißt der Herr?
Ja, wer rettet. Ich bin der, ich bin rettet.
Oh, du kennst ihn ja so gut. Nur der Retter? Und was noch?
Der Richter.
Und was noch?
Und der Heiland, der Herrscher, der König.
Und was noch?
Der Bruder, der Freund auch.
Ich sage dir, die ganze Schrift ist sein Name. Er heißt das Wort Gottes. Kennst du das Wort Gottes so gut?
Leider nicht.
Dann kennst du nicht seinen Namen. Viele Leute sagen, ja, ich kenne den Herrn. Der Herr hat nichts mehr Neues zu mir zu sagen. Was? Welch eine, wie sagt man, Maß? Mein Deutsch habe ich schon viel vergessen. Anmaßung. Welche Anmaßung. How presumptuous. Du kennst den Herrn, er hat nichts mehr Neues zu dir zu sagen. Ich habe vor kurzem etwas gehört. Jemand hat mir gesagt, er hat eine Botschaft gehört, wo die Leute sagen und predigen, ja, wenn du etwas Neues hörst von der Schrift, dann musst du weglaufen. Und er benutzt Timotheusbriefe. Fliehet, du musst fliehen, fliehen. Paulus sagt, fliehe von alle bösen Dinge, nicht von dem Wort Gottes fliehen. Meinst du, der Herr hat dir nichts mehr Neues zu sagen? Ne? Selbst die Welt macht Fortbildung. Kennen Sie das Wort Fortbildung? Das heißt, die Deutschen besonders, man lernt nie aus. So, dieses Sprichwort habe ich in Deutschland früher gelernt. Aber nur geistlich, du hast schon ausgelernt. Du weißt schon alles. Ne? Ja, ja. Deshalb, wir müssen Fokus auf Christus. Sein Reichtum ist unausforschlich. Jeremia sagte uns, ruf mich an, sagt der Herr zu Jeremias, und ich werde dir große und unfassbare Dinge zeigen, was du nicht wusstest. Was? Meinst du, wir mit unserem begrenzten Verstand haben wir schon Gott alles gekannt, was in ihm verborgen liegt? Nein, liebe Brüder, nein. Lass uns alle demütig sein vor dem Herrn. Ich möchte noch mehr. Hat Paulus nicht uns gezeigt, als ein Beispiel, als ein Vorbild in Philipperbrief, nicht, dass ich es schon erlangt habe. Dieses Wort alleine soll uns zeigen, wir wissen nicht alles. Früher, als ich jung war und las die Bibel, ich habe gesagt, Paulus, was? Du weißt nicht alles? Und dann habe ich von einem älteren Bruder gehört, vor etwa 50 Jahren, ja, 40 Jahre. Alles in der Bibel habe ich schon gewusst und gesehen. Es gibt nichts mehr Neues, was ich nicht gesehen habe. Dachte ich, meine Güte, kein Wunder, er ist zu Gott geworden. Am Ende lehrt er, dass er Gott geworden ist. O Herr, wir brauchen die Ewigkeit, um diesen wunderbaren Gott zu erkennen. Wir wissen nicht einmal alles, was er geschaffen hat. Und dann, kennst du das Universum? Kennst du schon alles, was in der Schweiz ist, Roland?
Nein.
Selbst diese kleine Schweiz, kennst du nicht alles? Wie kannst du diesen großen Gott kennen? Meine Güte, wie groß ist dein Kopf?
Sehr klein.
Ja, deshalb sagen die Deutschen Köpfchen. Wir haben nur Köpfchen.
Mhm. Amen.
Wie groß ist dein Köpfchen?
Ein Nano-Köpfchen.
So ein Witz, ich sage euch. Weißt du, wenn ich sowas höre? Ja. Mein Herz zerbricht. Es tut mir leid.
Schade.
Es tut mir sehr weh.
Ja.
Das sind Geschwister, die ich kenne. Ja. Ja. So, lob den Herrn. Wir müssen unsere Hoffnung der Herrlichkeit stets vor Augen haben. Ich möchte nicht vermissen, wenn wir dieses Ziel verpassen, dann wird es äußerste Finsternis, Zähneklappen, Heulen, gepeinigt werden. Dann musst du durchs Feuer hindurchgehen und noch viel mehr in Stücke zerhackt werden, sagt der Herr. Ein Diener, der weiß und tut nichts, was der Vater will, gell? Was der Herr will, der wird mehr was gepeinigt werden als einer, der es nicht getan hat, weil er nicht gewusst hat. Sei klug, sei nüchtern heute. Arbeite mit dem Herrn. Denke nicht, oh, der Herr wird schon alles für mich tun. Nein, nein. Wenn das so einfach wäre, denke an die 10 Jungfrauen. Haben sie alle geschafft, hineingegangen? Nur die Klugen sind hineingegangen. Was sind die Klugen? Die nüchtern sind in ihrem Denken. Was sind die Törichten, die nicht nüchtern sind? Die denken, ja, ich schaffe schon, ohne weiteres. Der Herr wird schon bei mir schaffen. Ich brauche nichts zu tun. Das ist töricht. Ja. Das ist Torheit, gell? Torheit. Und wir müssen unsere Hoffnung ganz, und da haben wir das Wort ganz dort, bedeutet vollständig, ohne zu wanken. Und jetzt musst du schon üben. Und die Gnade ist da jetzt. Wenn du die Gnade nicht ausnutzt, um zu diesem Ziel zu kommen, und die Gnade wird uns trainieren, okay, nicht nur einfach freigeben, ja? Frei, wir wollen alle frei haben, nicht bezahlen, ne? Das ist doch schön. Alle möchten gerne freie Gabe haben. Was Kinder, wenn du Kinder, ja, ja. Aber jetzt bekommst du nicht mehr so viel freie Dinge. Du musst verdienen, ja, Trollo, verdienen. Als Kind bekommen wir alles frei, ja? So wunderbar. Aber jetzt? Nein. Gell, Manolo, bekommen Sie jetzt alles frei? Du musst verdienen. Verdienen.
Nein, also, im Gegenteil. Wenn wir alt geworden sind, wenn wir reif geworden sind, dann müssen wir umso mehr müssen wir arbeiten.
Arbeiten.
Um das zu verdienen. Wirklich. Genau. Ich bin sehr dankbar, dass der Herr heute wieder mal so ein nüchternes, aber wichtiges Wort gesprochen hat.
Amen.
Ich weiß nur, Bruder, ich weiß nur, dass ich nichts weiß im Vergleich mit das alles, was ich noch ignoriert. Ich weiß nichts. Und ich danke der Herr, dass er uns zeigen, dass wir ihn jeden Tag gewinnen können. Das
Amen.
ist wirklich wunderbar.
Ja.
Oh, Herr Jesus, danke, Herr, für sein Wort.
Amen. Danke, Herr. Ja. Wir brauchen das alle. Ja. Die Belohnung. Denke nicht, dass diese Belohnung so klein ist. Diese Erbe, was Petrus gesagt hat, was auch Markus erwähnt hat, diese wunderbare, unverderbliche, wunderbares Erbe. Ja, so groß, du kannst nicht mal heute dir vorstellen, was für eine Erbe wir haben werden. So groß ist dann diese Erbe. Und wenn wir das verpassen, oh, Herr Jesus. dann gibt es tatsächlich Heulen. Heulen nicht nur einen Tag. Die ganze Zeit wirst du jeden Tag heulen. Oh Herr, öffne unsere Augen. Und diese wunderbare Belohnung, das ist unsere wunderbare Erbschaft, bekommen wir bei der Wiederkunft des Herrn. Es ist aufbewahrt. Und erinnere, was Paulus gesagt hat im Galaterbrief, dass ein Erbe, wenn er noch ein Kind ist, ein Baby ist, unmündig ist, ist er nicht anders wie dieser Sklave. Denn er kann nicht erben. Du kannst es nicht schätzen. Wenn ich ein Kind etwas so teure Sache gibt, er verschlingt es mit seinem Mund und am Ende zerstört es noch, wird das Kind noch krank. Kannst du dir vorstellen, du gibst dein Baby einen Diamant, was 20.000 Euro kostet, und er verschlingt es. Dann hast du ein Problem. Diese Erbschaft, wunderbare Erbschaft, ist bewahrt dort. Sonst, weißt du, wenn es nicht dort bewahrt ist und dir heute jetzt gibt, ich sage dir, du wirst es verschwenden. Du kannst es nicht schätzen. Du wirst es missbrauchen. Schon die Lehre, die der Herr uns gegeben hat, hast du schon missbraucht. Schon die Wahrheit, die der Herr uns anvertraut hat, heute haben wir schon missbraucht und für unsere eigenen Zwecke benutzt. Sein Werk wird am Ende zu meinem Werk und seine Gemeinde wird jetzt deine Gemeinde. Es ist meine Gemeinde. Ich bin jetzt das Haupt der Gemeinde. Am Ende bist du ein Papst. Bist du ein Kardinal, ja? Du bist ein Bischof. Ja? Am Ende gehört dir alles. Und alle müssen auf dich hören und nicht auf Christus. Haben wir heute nicht schon das, was der Herr uns anvertraut hat, missbraucht? Ist das Wort zu schwer? Was ich euch jetzt sage, oder ist das unsere Geschichte, was wir selber erlebt haben? Oder wollt ihr nur schöne Lehre hören? Was nützt es euch, wenn es nur eine schöne Lehre ist? Hast du keine Furcht vor dem Wort Gottes? Eine Ehrfurcht? Es ist nicht Menschenwort, es ist Gottes Wort. Deshalb dürfen wir nicht verdrehen nach unserem eigenen Gutdünken, was mir passt. Sondern ich muss an ihn anpassen, ihm anpassen. Aber wir sind so verdorben, leider. Kinder des Gehorsams. Die Zeit unserer Fremdlingschaft. Ich genieße das Wort und ich schätze das Wort und erfahre das Wort. Fremdlingschaft. Oder bist du schon sesshaft in dieser Welt? Wie der Lots Frau und Lot. Abraham, als er nach Kanaan gegangen ist, er wohnt im Zelt, weil er erkannt hat, das ist nicht die Wirklichkeit des guten Landes. Aber Abraham, unser Vater des Glaubens, er schaut auf die Stadt Gottes, auf eine himmlische Stadt. Und der Schreiber von Hebräerbrief hat klar gesagt, wir haben keine bleibende Stadt hier auf dieser Erde. So. Wo bist du sesshaft? Ja. So, wie sollen wir die Zeit heute in der Fremdlingschaft verbringen? Das heißt, in Gottesfurcht, Ehrfurcht. Nicht nur Furcht. Es reicht nicht aus. Die Furcht, dass wir in der Hölle verbrannt werden, das reicht nicht aus. Die Leute haben gar keine Furcht. Sogar glauben sie gar nicht, dass es eine Hölle gibt, okay? Ein Feuerpfuhl gibt. Aber Gott zu fürchten, ist nicht, dass wir so eine Furcht haben von den Peinen und von Züchtigung, sondern eine Ehrfurcht, Gottesfurcht. Das heißt, du musst Gott fürchten, indem du ihm die Ehre schenkst. Du respektierst ihn. Weißt du, er ist Gott. Was heißt Gott? Wenn du von einem Bundespräsident davor steht, einem Bundeskanzler davor steht, wie wirst du da erscheinen mit deinem Schlafanzug oder wie ist das? Du wirst einen neuen Anzug kaufen, gell? Wie vor der Hochzeit. Aber wenn du vor dem Herrn in Zion erscheinst, wie erscheinst du? Wie erscheinen wir? Mit Ehrfurcht? Wie ein Clown? Machen wir Witze? Wie erscheinen wir vor dem König? Niemand erzählt Witze da vor dem Thron in Offenbarung Kapitel 4. Die Engel dort. Schau mal, liest Offenbarung. Sie sind alle im weißen Kleider bekleidet. Gerechtigkeit. Mit Ehrfurcht vor diesem wunderbaren Gott. Und alle haben ihre Krone abgelegt. Und wir? Wir verhalten uns, als ob der Herr nicht da ist, weil wir ihn nicht sehen. Aber wir sehen ihn nicht mit unseren physischen Augen. Wir sehen mit dem Augen des Herzens. Wenn dein Auge nicht geöffnet ist und du siehst ihn nicht, dann in der Versammlung vor und nach, du verhältst du ganz anders. Und dann in deinem persönlichen Leben, du verhältst auch wieder ganz anders, weil du lebst nicht vor seiner Anwesenheit. Paulus sagt, er hat immer die Anwesenheit des Herrn vor ihm. Er tut alles vor der Person, vor der Anwesenheit des Herrn. Aber wenn du den Herrn siehst, wo er da daneben stehst, du benimmst dich bestimmt so wie ein heiliger Engel. So ist es. Wir brauchen diese Ehrfurcht. Dieses Wort gefällt mir, denn die Furcht Gottes beinhaltet unsere Ehre für ihn. Wir ehren ihn. Wir halten ihn in Ehre, weil er Gott ist. Ich kann nicht mal beschreiben, was es bedeutet. Er ist ein herrlicher Gott, der Allmächtige, der alles geschaffen hat, dem alles gehört, der uns gerettet hat, der sogar so einen hohen Preis bezahlt hat. Schätzt du die Errettung oder bist du so vor Halleluja, ich bin gerettet? Also, es ist so billig, eine billige Sache. Also, wenn eine Sache für dich so billig ist, kannst du nicht schätzen. Weißt du, wie kostbar die Errettung ist? Was für einen Preis unser Gott bezahlt hat? Deshalb heißt es hier, alle Zeit eine frische Wertschätzung unserer Erlösung. Das musst du tun. Das hängt von dir ab. Wertschätzung. Wir sind nicht mehr unser eigen. Aber dieses Gefühl, dieses Empfinden haben wir nicht. Du denkst, du bist immer noch dein eigenes Selbst. Du gehörst dir selbst. Du kannst tun, was du willst. Sagen, was du willst. Bis dann ist in seinem Hause, tust du das. Vielleicht in deinem Hause habe ich nichts zu sagen, aber in der Gemeinde, im Hause Gottes. Entschuldigung, das ist nicht dein Haus, okay? Das ist das Haus des lebendigen Gottes. Deshalb sagte Timotheus, dass man weiß, wie man sich benehmen soll im Hause des lebendigen Gottes. Das ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Gott offenbart im Fleisch. Wir benehmen uns selbst, wie, als ob es mein eigenes Haus ist. Und wir sagen, wir kennen Gott, wir haben Ehrfurcht vor Gott. Wo ist wirklich die Ehrfurcht? Wenn du sündigst, ich nehme das Blut im Vergessen, dann laufst du weg. Du hast keine Buße, keine Bereuung, kein Gefühl, dass es so böse ist. Oh, ich habe das Blut. Lob den Herrn. Das kostbare Blut, wie kostbar. Wir können das singen, kostbare Blut. Aber in deiner Erfahrung, meine Erfahrung, wie kostbar ist es? Ich möchte euch sagen, wie Paulus gesagt hat, der Sold der Sünde ist was? Der Tod. Wer sündigt, der muss sterben. Wenn du das Gesetz brichst, du musst eingesperrt werden. Das ist eine Bestrafung. Aber der Herr vergibt, weil er sein kostbares Blut vergossen hat, bezahlt hat, schwer bezahlt. Niemand kann diesen Preis bezahlen. Und wir nehmen es als selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ja? Ohne ein inneres Gefühl der Bereuung, Bekennen. Und wir sagen, wir schätzen es. Paulus sagte zu den Korinthern, ich habe den Herrn so lebendig gemalt in seine Kreuzigung vor eure Augen. Und was ist geschehen? Wer hat euch behext? Ihr seid so schnell davon weggelaufen, abgelenkt. Und glaubt an so viele andere Dinge und tut kein Buße. Wann ist das letzte Mal, dass du Buße tust vor dem Herrn? Wann war das letzte Mal, dass du wirklich echte Buße tust vor dem Herrn für deine Sünde? Und dann sagst du, ich bin unklar, Entschuldigung, Herr, ich wusste nicht, wer weiß das, du wusstest nicht. Du willst nicht wissen, du bist unbesonnen, nicht nüchtern, deshalb wusstest du gar nicht. When is the last time that you repent before the Lord? Ja. Wer nicht Buße tut, der wird keine Vergebung bekommen. Das sagt uns Johannes. Wenn du sagst, ich habe nicht Fehler gemacht, das ist nicht mein Fehler. Okay, du lügst. Die Wahrheit ist nicht in dir. Wir versuchen immer, unser Gewissen da zu bedecken durch vielerlei Gründen und Selbstrechtfertigung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, Buße tun, dann ist Gott bereit, alle Sünden wegzuwaschen. und zu reinigen und zu heilen sogar. Wenn wir aber nicht diese Buße tun, umkehren. Buße bedeutet umkehren, okay? Nicht nur sagen, oh, I'm sorry. No, nein. Buße bedeutet ein Umkehr. Like a U-turn, turn away from your wrong way. Right? Muss man das tun? Sonst ist keine Buße. Deshalb ist das kostbare Blut die Errettung, was der Herr geschaffen hat auf dem Kreuz. Ach, manchmal müssen wir wirklich, wie, als ob es mein eigenes Haus ist. Und wir sagen, wir kennen Gott, wir haben Ehrfurcht vor Gott. Wo ist wirklich die Ehrfurcht? Wenn du sündigst, oh ja, ich nehme das Blut im Vergessen, dann laufst du weg. Du hast keine Buße, keine Bereuung, kein Gefühl, dass es so böse ist. Oh, ich habe das Blut, lob den Herrn. Das kostbare Blut, wie kostbar? Wir können das singen, kostbare Blut. Aber in deiner Erfahrung, meine Erfahrung, wie kostbar ist es? Ich möchte euch sagen, wie Paulus gesagt hat, der Sold der Sünde ist was? Der Tod. Wer sündigt, der muss sterben. Wenn du das Gesetz brichst, du musst eingesperrt werden. Das ist eine Bestrafung. Aber der Herr vergibt, weil er sein kostbares Blut vergossen hat, bezahlt hat, schwer bezahlt. Niemand kann diesen Preis bezahlen. Und wir nehmen es als selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ohne ein inneres Gefühl der Bereuung, bekennen. Und wir sagen, wir schätzen es. Paulus sagte zu den Korinthern, ich habe den Herrn so lebendig gemalt in seine Kreuzigung vor eure Augen. Und was ist geschehen? Wer hat euch behext? Ihr seid so schnell davon weggelaufen, abgelenkt und glaubt an so viele andere Dinge und tut kein Buße. Wann ist das letzte Mal, dass du Buße tust vor dem Herrn? Wann war das letzte Mal, dass du wirklich echte Buße tust vor dem Herrn für deine Sünde? Und dann sagst du, ich bin unklar, Entschuldigung, Herr, ich wusste nicht. Wer weiß das? Du wusstest nicht. Du willst nicht wissen. Du bist unbesonnen, nicht nüchtern. Deshalb wusstest du gar nicht. When is the last time that you repent before the Lord? Ja, wer nicht Buße tut, der wird keine Vergebung bekommen. Das sagt uns Johannes. Wenn du sagst, ich habe nicht Fehler gemacht, das ist nicht mein Fehler. Okay, du lügst, die Wahrheit ist nicht in dir. Wir versuchen immer, unser Gewissen da zu bedecken durch vielerlei Gründen und Selbstrechtfertigung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, Buße tun, dann ist Gott bereit, alle Sünden wegzuwaschen und zu reinigen und zu heilen sogar. Wenn wir aber nicht diese Buße tun, umkehren. Buße bedeutet umkehren, okay? Nicht nur sagen, oh, I'm sorry. No, nein. Buße bedeutet an Umkehr. Make a U-turn, turn away from your wrong way. Right? Muss man das tun? Sonst ist keine Buße. Deshalb ist das kostbare Blut die Errettung, was der Herr geschaffen hat auf dem Kreuz. Ach, manchmal müssen wir wirklich so klar sehen, wie der Herr gelitten hat am Kreuz, als ein Beispiel für uns zu folgen. Ne? Sein Leiden. Und wir sind nicht mal bereit zu leiden. Ne? Ja, Herr. Ach. Deshalb habe ich diese paar Punkte nur hingeschrieben. Gott, der schon gewusst hat, dass Adam und Eva zu Fall gebracht werden, betrogen werden von Satan. Ja? Und die Sünde wird dann hineinkommen und der Fall wird so terrible, so furchtbar sein. Grausam. Schau mal, die ganze Welt, dieser Fall, wenn wir heute diese Welt schauen und nicht mal ein inneres, weißt du, diese Leiden, ja, wie der Lot, der nicht mehr aushalten kann, auch wie der Noah zu seiner Zeit und heute in unserer Zeit, wenn du das siehst und du kannst noch gut schlafen, dann denke ich, du hast gar kein Empfinden in deinem Herzen. Aber Gott hat schon vor Grundlegung der Welt einkalkuliert. Durch sein Vorkenntnis hat er das Lamm schon dort vorbereitet. Das Lamm, was Gott vorbereitet, war nicht eine Notlösung, okay? Keine Notlösung. Wisst ihr, was eine Notlösung ist? Eine Notlösung ist, ich weiß nicht, was passiert, dann ist es passiert, dann muss ich eine Notlösung finden. Nein, das Lamm war gar keine Notlösung. Es war schon einkalkuliert, selbst vor Grundlegung der Welt. Welch ein wunderbarer Gott haben wir. Schon alles vorbereitet. Und dann, bei der Grundlegung der Welt, hat Gott gleich schon geschlachtet. Denkst du, der ist nur gekreuzigt vor 2000 Jahren? Ja? Nein, die Bibel sagt, also mit Gott, es ist schon alles geschlachtet. Nur offenbart in der Zeit. Und wie schätzt du denn das? Meinst du, das ist eine, das ist so einfach da? Du nimmst es einfach. Ja? Lob den Herrn für das Bluten. Selbstverständlich. Wenn du nicht weißt, wie du dieses Lamm schätzt, was er vollbracht hat am Kreuz und in der Auferstehung und heute sitzt auf dem Thron um deinen Willen. Wenn du das nicht schätzt, ich glaube nicht, du schätzt die Hoffnung der Herrlichkeit, was kommt. Oh, die Zeit ist um, ja. So. Seid ihr bereit, eure Mitarbeit dem Herrn zu geben? Amen. Ich hoffe, das ist nicht nur eine Botschaft, okay? Es sollte eine Errungenschaft sein, nicht eine Botschaft. Okay, mach diese Botschaft zu eurer Errungenschaft. Amen. So. Danke für eure Geduld, ja? Wir sehen uns morgen. Lob den Herrn. Amen. Amen. Herr sei mit uns. Amen.
Amen.
Auch zu tun. Ja, Kinder des Gehorsams. Ja, wenn du einmal redest, dass wir schon dann dir folgen. Danke, Herr. Wir geben unsere Mitarbeit neu heute ab. Ja, wir möchten in unserem Herzen auch nicht wankelmütig sein, sondern feststehen mit dieser Hoffnung klar vor Augen. Danke, Herr. Wir setzen diesen Fokus neu. Amen. Du kommst bald und wir wollen dabei sein. Amen. Amen.
Ja, danke, Herr, für dein Sprechen heute Abend. Amen. Nee, wir wollen das Ziel nicht verpassen.
Amen.
Danke, du hast uns gezeigt, wie kostbar, wie wichtig dein Blut ist, dein Errettungswerk, alles, was du uns gerettet von, Herr. Herr, wir wollen dich heute Abend danken. Wir loben dich, dass du uns so viel Licht heute Abend gegeben hast.
Wertschätzung für die Erlösung, die du vollbracht hast. Oh Herr, wir möchten das Blut nicht so leichtfertig nehmen, Herr, sondern wirklich umkehren und Buße tun. Oh Herr, deinen Weg ernst nehmen. Wir beten auch für die Ehrfurcht. Oh Herr, dass wir Gottesfurcht haben und Ehrerbietung dir gegenüber. Lehre uns das in dieser letzten Zeit, Herr.
Amen. Ich habe neu diese Woche das kostbare Blut des Herrn geschätzt. Und dieser Vers in Johannes, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. Und es war so gesund, einfach durch den Arbeitstag zu denken und dann den Herrn einfach zu erzählen, okay, da habe ich schlecht behandelt oder das habe ich nicht aus einem guten Herzen gemacht. Und der Herr hat wirklich dieses Gebet oder dieses Nachdenken zugehört und Frieden gegeben. Und das war eine kostbare Versöhnungsfest.
Ja, Herr, heile uns auch von aller Krankheit des Ungehorsams.
Amen. Herr Jesus, wir wollen wie du gehorsam lernen. Ja, wir bitten dich auch um ein neues Herz, das gerne gehorcht.
Amen.
Ja, das nicht im Eigenwillen lebt.
Herr Jesus, wir beten jetzt mal für Martins Familie, dass sie mal wieder zusammenkommt. Das wäre schön. Amen.
Amen.
Ja, du hast gebetet, dass der Vater uns vor dem Bösen bewahren möge. Herr, wir bitten dich, dass du unsere fleischliche Lust umwandelst, damit wir unsere Lust haben an dir, damit wir nicht durch unsere fleischliche Lust fortgezogen werden von dir, gelockt werden, wie zum Beispiel Biliam vom Geld. Hilf uns immer rechtzeitig, unser Fleisch zu kreuzigen, durch deinen Geist, Herr.
Amen.
Du bist ja die Wahrheit, du bist, das Wort ist auch die Wahrheit, also du heißt ja sogar das Wort. Danke, dass du uns über dein Wort heiligst. Wenn wir es glauben, wenn wir es tun, schenk uns diese Gnade, dass wir wachsen in der Gottesfurcht, hineinkommen ins Verständnis, im Erkennen von dir und von deinem Vater. Hilf uns, du bist doch der Gott der Barmherzigkeit. Du hast deinen Sohn, Vater, in die Welt gesandt, damit dein Licht unsere Dunkelheit vertreibe. Und das bitten wir. Alle Dunkelheit weicht, denn mit deinem Licht bist du stärker. Und fülle unseren Mangel aus jeden Tag. Du kennst ihn besser als wir selber. Und dann schenke uns Lobpreis. Lass unsere Klagen zu einem Gebet werden, dass wir alle Zeit vor dich kommen und uns nicht mit anderen Dingen füllen, sondern mit dir. Und so willst du es mit uns schaffen. Schenke uns dieses Herz, das dich alle Zeit sucht. Amen.
Amen.
Danke für dein Licht, das du uns allen gegeben hast in deinem Wort. Herr, wir geben uns für dieses wunderbare Erbe. Oh, das, was du uns gegeben hast, möchten wir auch ganz ergreifen. Geben uns dir hin dafür. Amen.
Amen. Ich danke dem Herrn für dieses Wort. Seit wir über Hebräer gesprochen hatten, habe ich zum Herrn gebracht, dieses Wort über Leiden und Probleme und alles dieses ganze Sphäre da. Und ich muss sagen, der Herr ist treu und wir müssen verstehen, dass der Herr hat in uns so viel zu brennen. Es gibt in uns, ich spreche für mich, ich habe keine Ahnung, was in mir ist. Und deswegen hat der Herr so viel zu brennen, weil endlich Gold, alles, was kostbar ist, muss durchbrennen gehen, damit alles, was von Erden gebrannt ist und weg ist. Und wenn Petrus, ich glaube, er hatte keine Ahnung, dass der Teufel könnte durch ihn reden zum Herrn. Und ich glaube, es gibt mir eine Furcht. Und ich muss sagen, Herr, scheine dein Licht auf mein ganzes Wesen und brenne in mir alles, was irdisch ist, was selbst ist, was Ehrgeiz ist, was alles, was von mir selbst ist, ist eigentlich so gefährlich. Und ich danke dem Herrn wirklich, dass wir jetzt zum Herrn kommen können und ihn sagen, Herr, scheine über mich. Und wenn Probleme und Tribulation kommen, Trübsal kommen, dann müssen wir zum Herrn kommen und nicht nur mit der Haltung, Herr, bringe eine Lösung, damit es wieder alles gut geht. Nein, Herr, brenne in mir alles, was zu brennen ist, damit ich so kostbar für dich bin und damit deine Natur in mir das Einzige bleibt, bis du kommst. Aber ich muss wirklich dem Herrn danken, dass sein Licht ist wunderbar. Und wenn Trübsal kommen, dann müssen wir zum Herrn kommen und sagen, Herr, brenne in mir. Egal, was die Lösung ist, ob es geht gut, besser oder nicht, es ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, brenne in mir, was naturell ist, was natürlich ist, was irdisch ist, was von mir ist, was von der Teufel ist. Und das, ich bin sehr berührt, dass ja, es gibt sehr viele Trübsalen und Probleme und alles möglich, besonders und mehr in dieser Zeit. Aber es ist wunderbar, weil der Herr exponiert, was wirklich in uns ist. Und ich muss sagen, ich rede für mich, ich bin gefährlich. Ich bin gefährlich. Und ich sage dem Herrn, Herr, bewahre mich, bedecke mich, reinige mich durch dein Blut, weil sonst bin ich morgen ein Problem in dein Reich, ein Problem im Gemeindeleben, in Gemeinschaft, mit deinem Bruder, mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Wir sind alle gefährlich, mindestens, ich muss sagen, ich bin gefährlich. Geschwister, wir müssen zum Herrn kommen, zum Kreuz kommen und den Herrn lassen, in uns alles, was nicht von ihm ist, zu brennen. Lobt den Herrn.
Amen. Ja, Herr Jesus Christus, bitte hilf uns zu wahrhaftiger, gründlicher, annehmbarer Buße zu finden, Herr, überall, wo es notwendig ist. Herr, es ist deine Gnade, die uns zur Buße leitet, Herr. Erbarme dich über uns. Amen.
Is English okay? Can I speak in English?
I can translate.
Titus chapter 2, verses 11 and 12.
Titus 2, Vers 11 und 12.
For the grace of God that brings salvation has appeared to all men.
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, allen Menschen Rettung zu bringen.
Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously and godly in this present age.
Und erzieht uns, damit wir die Ungöttlichkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen, gerecht und göttlich leben in dem gegenwärtigen Zeitalter.
Lord, I pray that you would make each and every one of us more teachable.
Ja, Herr, ich bete, dass du uns alle noch mehr erziehst und uns unterweisungsfähig machst.
That we would all learn how to deny ungodliness and worldly lusts.
Dass wir alle lernen, die weltlichen Lüste zu verleugnen.
But that we would also have such a repenting heart that we would live soberly, righteously and godly.
Dass wir alle so ein bußfertiges Herz haben, um besonnen, gerecht und göttlich zu leben in dem gegenwärtigen Zeitalter.
Thank you, Lord, for showing this part of such a wonderful salvation.
Danke, Herr, dass du uns diese Seite der wunderbaren Errettung zeigst.
Amen.
Amen. Amen. Ja. Amen. Ja, Herr, wir loben dich für dein Wort. Wir danken dir, dass du so zu uns redest, Herr. Amen. Ja, Herr, wir möchten auch alle Zeit so eine frische Wertschätzung von deiner Erlösung haben, Herr. Wir loben dich, ja, für das, was du getan hast, Herr. Herr, wir möchten es alle Zeit vor unseren Augen haben, Herr. Vor deiner Anwesenheit leben, Herr. Herr, so ein Bewusstsein haben, so eine Ehrfurcht vor dir haben, Herr. Herr, dass wir nicht unseren eigenen Willen tun, sondern deinen Willen, Herr. Amen.
Amen. Dann lass uns das Wort mit im Herzen bewahren, bewegen und dass es Frucht bringt. Amen. Morgen früh um 8 ist Frühstück und um 10 wieder Versammlung. Wie meinst du? Ein? Ach so, ja. beim Frühstück können wir auch alle uns in Selbstbeherrschung üben und essen ein Ei pro Person, dann reicht es für viele. Okay, Amen. Beim Wort gibt es keine Grenze, da könnt ihr alle essen, so viel ihr wollt. Ja? Amen. Ganze Nacht durch, mit Rücksicht auf die anderen. Amen.
Review too. The review.
Review. Okay, yeah. Sure.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Bye bye. Thank you.